Herr Renn, sehr geehrter Herr Minister, der Bürgermeister ist, glaube ich, schon zu seinem Termin. Ich knüpfe jetzt an das, was der Minister eingeführt hat. Wenn wir, glaube ich, alle so weit wären, wie gerade eben aus Eberswalde berichtet, dann wären wir in Summe, also wenn wir in den Kommunen generell so weit wären, wären wir in Summe in Brandenburg vielleicht auch schon ein bisschen weiter. Ich will jetzt das unterfüttern, was sozusagen verbal eingeleitet wurde. Das heißt, jetzt bekommen Sie ein paar Zahlen, Daten, Fakten, Text, und das Ganze ein wenig schnell. Und trotzdem ist es nur ein kleiner Auszug, weil wir haben ein 500 Seiten starkes Gutachten mit sehr viel Inhalt, wo jeder und jede von Ihnen zu Ihrem und seinem Thema sicherlich was findet und reinschauen sollte. Ich werde jetzt die Empfehlungen, die wir gegeben haben, einerseits herleiten und dann ein paar ausgewählte Ihnen näher bringen, also Auszüge aus diesem umfangreichen Gutachten. Vorgestellt worden bin ich ja schon und die Übersichtsfolie spare ich mir auch und springe gleich rein. Ich glaube, Minister Vogel hat das Thema und die Problematik für das Land schon gut dargestellt und Sie sind ja soweit alle im Thema. Insofern will ich das gar nicht in der Einführung, in der Hinführung, warum brauchen wir das eigentlich, wozu einen Klimaplan zu diesem Thema vertiefen. Ich habe einen Indikator mitgebracht. Es gibt ja viele, die uns eine Orientierung geben, also viele Indikatoren, wo stehen wir in Bezug auf 1,5 oder 2 Grad, in Bezug auf Extremwetterereignisse und so weiter. Das verdeutlicht das Bild, glaube ich. Es gibt einen Indikator, der nennt sich Deutscher Erdüberlastungstag. Den haben wir in diesem Jahr schon am 4. Mai erreicht, was im Umkehrschluss nichts anderes bedeutet, als dass wir im Grunde, wenn wir so wirtschaften, so weiter wirtschaften, so viele Ressourcen verbrauchen, dann bräuchten wir drei Erden mit dem, was wir hier in Deutschland an Rucksack mit uns rumschleppen. Das Ganze ist keine freiwillige Veranstaltung, sondern es ist rechtlich hart und verbindlich vorgegeben. Das heißt also, wenn wir jetzt über sowas diskutieren wie die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, wenn wir uns streiten über die gesetzlichen Regelungen, die kommen sollen, dann kommt man immer schnell auf dieses Thema, ach, das ist uns zu anstrengend, das wollen wir nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist das, was wir uns vergegenwärtigen müssen. Die Rechtsgrundlage ist völlig eindeutig. Das Pariser Klimaabkommen ist ein völkerrechtliches Abkommen. Wir haben europäische gesetzliche Vorgaben, wir haben deutsche gesetzliche Vorgaben und das Bundesverfassungsgericht hat das Ganze auch eingefordert. Das heißt, die haben gesagt, wenn diese Gesetze, die da sind, nicht in der Form befolgt werden, das geht nicht, sie müssen befolgt werden und sie haben das sehr spannend in Ihrem Beschluss vom April 2021 mit dem Freiheitsbegriff in Verbindung gebracht. Also ganz wichtig, dass das Thema Umweltschutz und Klimaschutz die Freiheit der zukünftigen Generationen so stark tangiert, wenn wir das nicht adäquat angehen, dass die gar keine Möglichkeit mehr haben, dann die Ziele zu erreichen und eine gesunde und lebenswerte Umwelt sich überhaupt noch selber schaffen zu können. Das heißt, wir sind in der Pflicht, jetzt wirksame Maßnahmen zu generieren und die gesetzlichen Grundlagen dafür sind da. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Alternative dazu. Unser Gutachten ist beauftragt worden im Mai 2021. Wir sind zunächst einmal in der Pflicht gewesen, den aktuellen Status quo zu erarbeiten. Wir haben dann zwei Zielszenarien erstellt. Das ist eine ziemlich aufwendige Geschichte, weil das werden Sie gleich sehen, ja, natürlich alle Sektoren zu modellieren sind, alle Sektoren zu analysieren sind. Dafür haben wir eben jeweils zwei Zielszenarien entwickelt und daraus abgeleitet. Wir haben uns dann für ein Szenario entschieden, das werde ich Ihnen gleich näher bringen, haben wir dann für alle Sektoren Maßnahmen erstellt, insbesondere mit Blick auf 2030, dass wir sozusagen die Trendwende, die wir brauchen, das werden Sie gleich sehen, dass wir die hinbekommen. Es war ein sehr, sehr umfangreicher, ich glaube für Brandenburg sehr herausragender Beteiligungsprozess dabei. Nicht nur, aber ganz besonders wichtig mit den politischen Akteuren, mit der interministeriellen Arbeitsgruppe, mit der wir sehr eng auch zusammengearbeitet haben und mit allen zuständigen operativen Referaten in den Ressorts und den Verwaltungen, den Behörden, die da aktiv dabei sind, auch mit sehr vielen Kommunalvertretern, dann auch mit den ganzen Stakeholdern aus den verschiedenen Sektoren und auch die Öffentlichkeit ist einbezogen gewesen. Und das Ganze findet ja erneut statt, wenn dann der politische Klimaplan auf den Weg kommt. Das Ganze haben wir natürlich nicht alleine gemacht. Da sind eine ganze Menge von Fachpartnern dabei gewesen, weil sie ja für jeden Sektor auch einzelne Expertise brauchen. So, der Status quo sieht so aus. Sie sehen auf der linken Seite, wenn Sie sich auf die obere blaue Kurve erstmal konzentrieren, da wo die durchgezogene Linie mit den Punkten ist, das sind die bisherigen Verläufe. Gestaucht, da wo die Kurve von oben runterkommt, gestaucht sind die Jahre 1990 bis 2000, das sind die zwei Datenpunkte. Minister Vogel hat es schon gesagt, das sind die Wiedervereinigungsgewinne. An der Stelle haben wir in verschiedensten Sektoren, nicht unter der Überschrift Klimaschutz, sondern unter der Überschrift Sanierung, Effizienzsteigerung und auch das Stilllegen von sehr ineffizienten Industriebetrieben teilweise. Da haben wir natürlich enorme Einsparungen bei den Treibhausgasemissionen gehabt. Und danach sehen Sie eine sehr gerade laufende Kurve. Und zwar von im Grunde fast den Jahr 2000, zumindest aber ab 2010, 10 Jahre lang, ist mehr oder weniger in Summe nicht viel passiert. Das heißt, da, wo wir eigentlich unter der Überschrift Klimaschutzpolitik schon unterwegs waren, haben wir am Ende nach hinten raus nicht sonderlich viel gesehen. Die Kurve bewegt sich dann hat sich in den letzten Jahren bewegt unter der Überschrift Corona und Kohleausstieg. Das sind die beiden Ereignisse, die die Kurve runtergebracht haben. Und wenn Sie dann sich darunter die Kurvenschar anschauen, welche einzelnen Sektoren, das sind dann die ganzen einzelnen Sektoren, sind da jetzt verantwortlich, dann sehen Sie ganz, ganz oben mit weitem Abstand, das ist die orangene Kurve, ist der Sektor Energiewirtschaft. Und alle anderen Sektoren sind sehr weit unten, sind quantitativ im Moment recht nur mit einem geringen Einfluss. Wir schauen da gleich mal ein bisschen genauer drauf, wie sich das im Einzelnen darstellt. Diese Energiekurve darunter, Sie sehen es auch vom Verlauf her, die dominiert ganz klar die gesamte Emissionskurve. Und dahinter stecken, wenn Sie sich mal angucken, wo der letzte Datenpunkt der orangenen Kurve ist, das ist so bei 25, 30 Megatonnen CO2 und 23 allein davon sind die Braunkohlekraftwerke. Ja? Also 23, das ist eben ein riesiger, großer Anteil. Das ist viel mehr, als Berlin hat. Ja? Das heißt, alleine diese beiden Braunkohlekraftwerke stoßen mehr aus als das gesamte Bundesland Berlin. Ja? Und wenn Sie eine Trendkurve jetzt durchziehen und diese Sonderereignisse Corona und Kohleausstieg mal ausblenden, wenn Sie eine Trendkurve durch die Verläufe ziehen, dann sehen Sie, dass die mehr oder weniger gerade verläuft. Und dann sehen Sie auch, Sie kommen, wenn Sie so weitermachen wie bisher, niemals zu diesem grünen Punkt da unten, den wir bei 2045, das ist ja das politische Ziel, da eingezeichnet haben, da kommen Sie von alleine niemals hin. Wenn Sie den Kohleausstieg dann noch mit einpreisen, das sind die gestrichelten blauen darunter, egal ob der 2038 oder 2030 stattfindet, dann zieht das die Kurve natürlich nach unten, aber die anderen Sektoren helfen in Summe nicht mit. Und da schauen wir jetzt mal in der Einzelbetrachtung noch mal kurz drauf. Wenn wir jetzt einen Zoom machen auf Einzelkurven, die Verläufe im Sektor Gebäude, im Sektor Verkehr und dann unten Sektor Industrie und dann der LULUCF-Sektor, das hat Minister Vogel schon schön eingeführt, worum es da geht. Ich will da gar nicht auf Details eingehen, sondern Sie schauen sich nur die Richtung an. Sie sehen in all diesen Sektoren, das sind die zentralen Sektoren, um die wir uns kümmern müssen, die gehen im Moment alle in die falsche Richtung. Und das ist im Grunde die Kernmessage dieser Analyse. Wir brauchen in all diesen Sektoren eine Trendwende, sonst kommen wir niemals zum Ziel. Und das ist die Herausforderung. Wenn Sie mit den einzelnen Ressorts jeweils zu tun haben, dann bespielen Sie die auch jeweils bitte mit dem Thema Klimaschutz. Alle müssen hier handeln und an einem Strang ziehen. So, wir haben dann Szenarien entwickelt, um unsere Aufgabe zu erfüllen, nämlich aufzuzeigen, wie kommen wir denn jetzt nun zum klimaneutralen Zustand? Wie kriegen wir diese Kurven runter? Wir haben zwei Szenarien generiert. Das eine, was sich mehr mit Elektrifizierung, also einem starken Fokus auf Elektrifizierung und Effizienz fokussiert hat. Und ein anderes, was viele Akteure da draußen mittlerweile als technologieoffenes Szenario beschreiben würden. Das heißt nichts anderes, als da stecken mehr grüne Brennstoffe drin. Dieses Mehr soll jeweils signalisieren, dass es hier nicht um den Entweder-Oder geht, sondern um eine Schwerpunktsetzung. Aber in allen Szenarien sind natürlich alle Technologien eben mit unterschiedlichen Anteilen drin. Wir gucken erstmal noch zurück. Jetzt haben wir keine Kurven, sondern Säulenbetrachtung in dieser Ergebnisbetrachtung. Und erstmal wieder der Blick zurück. 1990, 2010 und 2020 sind hier abgebildet. Das erste hatte ich Ihnen schon gesagt, die großen Rückgänge, die wir da zu verzeichnen hatten von 1990 bis 2010 in den ersten 20 Jahren, sind im Wesentlichen eben die Wiedervereinigungsgewinne sozusagen und Erfolge aus der Modernisierung. Und danach sehen wir aber schon, es hat deutlich abgenommen. Ja, also der Schritt von 2010 auf 2020 ist dann nicht mehr im Vergleich gesehen so groß gewesen. Da sind 10 Megatonnen eingespart worden. Da steckt auch eine ganze Menge an klimaschutzpolitischen Erfolgen drin, aber das war nicht mehr so viel. Und wir müssen, und da kommen wir jetzt zu den Szenarienergebnissen, wir müssen, das ist ganz klar, wir müssen einen Zahn zulegen. Bis 2030 müssen wir diese Reduktion annähernd verdoppeln. Sie sehen jetzt hier nach hinten raus unsere Zieljahre 2030, 2040 und 2045. Und Sie sehen jeweils für diese beiden Szenarien die Ergebnisse. Und was wir feststellen ist, zum einen, wir müssen eben tatsächlich die Reduktion verdoppeln, was jetzt natürlich von heute aus gesehen schwierig ist, weil wir haben ja schon 2023. Ja, also jetzt sind es nur noch 7 Jahre. Und wenn Sie in eine politische Umsetzung gehen, haben Sie nur noch 6 oder 5, in denen das wirken kann. Das heißt, wir müssen wirklich einen Zahn zulegen. Und dann ist auch klar, dass natürlich das Thema Kohle da eine Rolle spielen muss, um signifikant runterzukommen. Wir sehen auch, die beiden Szenarien hier einträchtig nebeneinander dargestellt jeweils, sind gar nicht so unterschiedlich, aber wir haben einen leichten Vorteil vom Szenario 1. Das bringt uns auf jeden Fall ein Stück weit runter. Wenn Sie da jetzt das über all die Jahre quasi bis 2045 aufsummieren würden, dann ist das durchaus signifikant, ne? Also mit Blick auf ein Jahr ist das hier eine Megatonne ungefähr, aber mit Blick auf die vielen Jahre bis 45 ist das signifikant. Und wir sehen darüber hinaus, wenn wir dann auf 2040 schauen, bis dahin haben wir, egal wann er nun stattfindet, den Kohleausstieg hinter uns. Das bringt uns deutlich runter und das muss auch so sein, weil eben in Summe, wenn wir jedes Jahr die Treibhausgase ausstoßen, dann stoßen wir einfach zu viel aus, wenn wir das bis 2038, 39 verschleppen und dann erst runterkommen. Das heißt, das muss schon vorher auf jeden Fall passieren. Da muss kontinuierlich weiter abgesenkt werden, sodass wir dann am Ende auf dieses Niveau 2040 landen und die letzten Effekte dann 2045 bis 2045 schaffen. Und weil das da so klein und kaum sichtbar ist, was da passiert, wir aber auf den Schirm nehmen sollten, was da genau zu passieren hat, habe ich das jetzt nochmal vergrößert dargestellt. Also hier nochmal gleiche Grafik, nur die Szenarienjahre 2030, 40, 45. Und hier konzentrieren wir uns jetzt erstmal darauf, wenn dieser große blaue Block, der Energieblock, wenn der mal weg ist, dann ist ganz klar, dann sind alle anderen Sektoren auf einmal diejenigen, die am meisten ausstoßen, wenn die Kohle aus dem System draußen ist. Und wir müssen uns eben in allen Sektoren darum bemühen, das runterzukriegen. Das sieht man eben deutlich bei diesem Schritt von 2030 zu 2040. Da sind alle Sektoren signifikant zurückgegangen. Und wir sehen als nächstes, Moment, ist, glaube ich, einer übersprungen. Nee, da ist es. Wir sehen jetzt am Ende, da, wo wir rauskommen müssen, das ist das, was Minister Vogel beschrieben hat, wir haben im Moment leider nicht den Zustand, dass uns LULUCF als Senke irgendwas bringt. Ja? LULUCF ist anders auch ein Emissionssektor. Ja? Der Wald ist so im Stress und emittiert zu viel. Ja? Das heißt, er ist als Senke quasi gar nicht mehr in der Funktion und kann so viel aufnehmen. Und die Moorböden, das sind die, die in der landwirtschaftlichen Nutzung sind. Das sind die, die auch wahnsinnig viel emittieren. Minister Vogel hat die Zahlen genannt. Das müssen wir umdrehen. Und das müssen wir auch ab heute umdrehen, wenn wir 2030 dann eine signifikante Reduktion haben wollen. Da ist dieser Sektor noch oben drauf gepackt. Wenn wir dann auf eine netto negative Bilanz kommen wollen, 2040 und 2045, das dann noch weiter ansteigt, müssen wir heute Maßnahmen ergreifen. Das ist das, was uns diese Grafik deutlich zeigt. Am Ende haben wir noch Restemissionen über, und zwar die aus der Landwirtschaft und die aus der Industrie. Wir haben uns das hier nicht schön gerechnet und gesagt, die Industrie muss halt einfach auf Null, das werde ich schon hinkriegen, sondern nach Stand heute werden wir in einigen Industriezweigen Probleme haben. Das ist insbesondere Zementindustrie und das haben wir hier auch nach oben quasi noch ausgewiesen mit Restemissionen. Es mag sein, dass es da technische Lösungen dafür gibt, aber die sind hier im Moment noch nicht abgebildet. LULUCF, genau, das kommt jetzt, habe ich eben schon beschrieben. Insofern kommen wir zur nächsten Folie. Wir haben dann sehr intensiv darüber diskutiert, wie wir diese Szenarien bewerten. Und das Zwischenfazit ist, dass ganz klar das Szenario mehr Elektrifizierung und Effizienz, dass das zu bevorzugen ist. Wenn wir verschiedenste Dimensionen diskutieren in Bezug auf die Eintrittswahrscheinlichkeit, in Bezug auf die Sicherheit, Resilienzfragen etc. Ich habe ein paar Punkte mal aufgeführt, dass insgesamt in Summe das Szenario 1 geringere Gesamtemissionen hat. Das habe ich schon erwähnt. Wir haben eine ganze Reihe von Versorgungsrisiken, die geringer ausfallen, einfach dadurch, dass wir mit mehr Effizienz, mehr Einsparung weniger Energie benötigen und dadurch dann auf verschiedensten Ebenen geringere Versorgungsrisiken, uns geringeren Versorgungsrisiken aussetzen. Das betrifft, und das haben wir ja nun schmerzhaft erlebt, die Versorgung mit Erdgas, die dann geringer, deutlich geringer ausfällt. Das betrifft in Zukunft aber auch die Versorgung mit Wasserstoff, den Sie heute noch in keinem Mikrogramm kaufen können irgendwo, sondern das ist halt im Moment alles Pilot- und Demo-Vorhaben und die ganzen Szenarien setzen da auf das Prinzip Hoffnung. Aber zunehmend wird eben klar, dass wir das nicht rechtzeitig in der ausreichenden Menge bekommen und deswegen damit konservativ umgehen müssen und sparsam umgehen müssen. Wir haben eine ganze Reihe von weiteren kritischen Rohstoffen, bei denen auch klar ist, die sind begrenzt, die werden wir überwiegend importieren und bis eine Kreislaufwirtschaft das effizient im Kreise führen kann, auch das wird dauern. Also insofern auch hier tun wir gut daran, die Mengen, die wir verbrauchen, gering zu halten, möglichst gering anzusetzen. Und letzten Endes, die Erneuerbaren werden natürlich knapp bleiben. Wir werden viel davon brauchen, Aber die Flächen sind begrenzt, auch hier sind die Rohstoffe begrenzt. Das heißt also, das Szenario, was mit weniger, relativ gesehen, weniger erneuerbaren Energien auskommt, ist zu bevorzugen. Wir haben auch eine Reihe von Technologien, die in dem sogenannten technologieoffenen Szenario mit drin sind, und zwar stärker mit drin sind, und die sind aber heute noch gar nicht so marktreif. Da spielen dann Pyrolyse, Plasmalyse etc. eine Rolle. Das sind tolle Technologien. Ich hoffe, dass die auch große Beiträge leisten. Aber wenn man da konservativ dran geht, muss man sagen, man sollte da nicht zu viel von noch nicht marktreifen Technologien reinsetzen, weil es kann ja sein, dass das eine oder andere nicht funktioniert und zum Fliegen kommt. Wir müssen davon ausgehen, dass das Szenario 1 nach unserem Wissensstand heute deutlich geringere Kosten aufweist. Und dann haben wir in Summe letzten Endes eine deutlich höhere Resilienz, wenn wir uns für das erste Szenario entscheiden. So, wie sieht das jetzt mal ganz konkret? Ich habe hier mal etwas Schwierigkeiten mit der Verbindung, aber noch geht's. Wie sieht das konkret aus, wenn wir mal in einen Sektor reinschauen? Ich habe Ihnen den Sektor Gebäude mal mitgebracht, und da sind noch mal die beiden Szenarien nebeneinander. Es reicht, wenn wir uns jetzt das Ergebnis 2045 mal anschauen, um zu erkennen, was da so die Unterschiede sind. Im Sektor Gebäude haben wir den Energieverbrauch im Wesentlichen ja über die Heizungssysteme. 2018 sehen Sie, ist das zu über 50% noch Erdgas getrieben. Dann kommt noch ein signifikanter Block Heizöl obendrauf. Dann kommt die Fernwärme, Biomasse, und ein bisschen ist auch schon Wärmepumpenstrom. Das ist in Rot da obendrauf. Und wenn wir nach 2045 gucken, dann sehen wir, in dem Elektrifizierungs- und Einsparszenario sind es im Wesentlichen eigentlich zwei Technologien, die dann übrig bleiben. Das ist nämlich einerseits für die dezentrale Versorgung die Umweltwärme, also Wärmepumpen, und für zentrale Versorgung die Fern- und Nahwärme. Und im Unterschied dazu haben wir im Szenario 2 eben noch eine ganze Reihe von gasbetriebenen, aber eben muss das dann in Zukunft Wasserstoffgas sein, was da eingesetzt wird. Und da sagen uns die allermeisten Studien eigentlich unisono, das werden wir für den Gebäudesektor nicht zur Verfügung haben, weil der Industriesektor, der Verkehrssektor, die Kraftwerke, die brauchen das, andere Sektoren brauchen das, die haben da keine Alternative. Für den Gebäudesektor haben wir nichts über. Und wir haben ja die Alternativen, was uns eben das Szenario 1 auch aufzeigt. Hier nochmal, wir sehen, wenn wir dann das oben sind die Energieverbräuche in Petajoule, unten sind dann die CO2-Emissionen. Das heißt, beide Szenarien nur noch mal hier zur Illustration würden es schaffen, idealtypisch auf Null zu kommen. So, was heißt das jetzt in Bezug auf Maßnahmen? Um ein solches Szenario zu erreichen, müssen Sie, das habe ich angesprochen, diesen Heizungswechsel im dezentralen Ein- und Zweifamilienhausbereich ganz stark mit Wärmepumpen lösen. Und was brauchen Sie dafür? Beratung, Förderung, Fachkräfte. Förderung ist in dem Fall überwiegend ein Bundesthema. Beratung muss ein Landesthema sein, und Fachkräfte muss auch ein Landesthema sein. Bei den Mehrfamilienhäusern sind es im Wesentlichen die Wärmenetze. Da kommt das Thema kommunale Wärmeplanung rein, was jetzt vom Bund ja angeschoben wird und wo alle Kommunen mitgenommen werden müssen. Auch da muss das Land unterstützen. Da geht es darum, die Abwärmepotenziale zu erschließen und die Infrastrukturen gut aufeinander abzustimmen. Wir brauchen natürlich dann die energetische Sanierung. Das ist die zweite Seite der Medaille davon. Die haben wir angesetzt auf einen Wert von 2,5%, den wir bis 2030 erreichen müssen. Das heißt, wir haben ab jetzt Zeit, einen solchen Sanierungsratenwert zu entwickeln und hochzufahren. Dafür müssen wir die Fachkräfte gewinnen, dafür müssen wir entsprechende Förderung aufsetzen, dass wir zu einem solchen Wert kommen. Nur dann erreichen wir auch dieses Energieeffizienzniveau, was Sie in der Abbildung da links nebendran sehen. Auch hierfür wieder Beratung, Förderung, Fachkräfte. Das ist immer das gleiche Thema. Ohne das wird es nicht gehen. Die Kommunen müssen mitgenommen werden. Das hat der Bürgermeister hier, glaube ich, eindrücklich auch unterstrichen. Da hat er völlig recht. Auch hier geht es um Personal und Beratung und Förderung. Das sind die gleichen Themen. Und hier hat das Land ja auch schon eine gute Struktur, zumindest eine gute Förderstruktur angeschoben. Die muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Ich habe ein paar andere Stichworte reingenommen, die ich jetzt nicht ausführen kann. Wir müssen um die Thematik der Wohnflächenreduktion uns kümmern. Wir brauchen ambitionierte Neubaustandards, und natürlich werden wir auch ohne Pflichten nicht auskommen. Da wird diskutiert werden, welche Ausnahmen es gibt, aber der Grundtenor muss sein, es wird Ereignisse geben im Neubau und in der Bestandssanierung, wo eine Pflicht einfach verpflichtend ist, ja? Also diese auch politisch zu verabschieden. Das als ein Auszug von Maßnahmen zu diesem Sektor. Wir werden diesen Maßnahmenmix brauchen. Es gibt kein Königsinstrument. Der CO2-Preis alleine wird es in diesem komplexen Sektor nicht retten. Und genau das Gleiche haben Sie auch im Verkehrssektor. Da sind genügend andere Einflussfaktoren, wo Sie eine ergänzende Maßnahmenvielfalt brauchen zu einem CO2-Preis, der natürlich als Grundlage immer richtig und wichtig ist. Ich habe Ihnen noch eine zweite thematische Vertiefung mitgebracht. sehr umstritten eben auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und hier auch einmal erst die Grafik, hier nur jetzt mal für das Szenario 1 die Zahlen. Sie sehen hier die Windkraft links, dann die Solarenergieentwicklung, dann die Biomasse und dann als Summenwert die Stromwerte, die da rauskommen. Sie sehen, wenn wir jetzt erstmal nur auf die Stromseite gucken, hoppla, ist schon das erste, ja genau, die Stromseite auf der rechten Seite, die blaue Darstellung ist immer 2018 und dann kommen in Orange, Grau und Gelb 2030, 40 und der 45er Wert. Und Sie sehen, was wir heute noch sind, ist ein Stromexportland durch die Braunkohle. Und Sie sehen dann aber auch, wenn die weitgehend abgelöst oder auch vollständig abgelöst ist, dann bleiben wir ein Exportland, wenn wir ambitioniert weiter die Erneuerbaren ausbauen, so wie Sie das hier skizziert sehen. Und wir haben das so kalkuliert, dass sowohl diese Exportwerte noch rauskommen und das Land Berlin mitversorgt werden kann und sie noch genügend übrig haben, um Wasserstoff oder andere Power-to-X-Produkte damit zu erzeugen. Bei der Windkraft die Größenordnung, wir haben heute 8 Gigawatt installiert und Sie müssten das ungefähr bis 2045 verdoppeln. Das wird dann eine Größenordnung von 2,5% der Fläche sein. Das passt auch genau zu dem, was flächenmäßig bis 2030 ungefähr angestrebt ist. Also da sind wir eigentlich genau auch zahlenmäßig auf diesem Weg und sind auch synchron mit der Energiestrategie des Landes, die verabschiedet ist. Für die Photovoltaik ist eine deutlich größere Steigerung notwendig, aber da haben wir auch tatsächlich deutlich größere Potenziale noch, sowohl, das ist im Gleichklang ungefähr bei den Gebäuden und auf versiegelten Flächen wie in der freien Fläche. Bei der Biomasse wird es eher rückläufig sein, weil wir die Biomasse nicht mehr in der Intensität für bioenergetische Nutzung einsetzen sollten, sondern eher für stoffliche Nutzung. Wir werden sie brauchen für die Bioökonomie. Das ist der Sektor, der wachsen muss. Und dafür müssen wir genügend Flächen quasi freiräumen. Und auch hier dann ein paar Maßnahmen, wie setzen wir das um? Das passiert alles nicht von alleine. Und im Moment steht im Vordergrund, dass wir die Flächen bereitstellen. Das ist auch richtig und wichtig, dass wir Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Aber das wird nicht reichen. Nach unserer festen Überzeugung müssen wir insbesondere das Thema finanzielle Teilhabe nach oben fahren. Ja, also die Anlagen müssen zu einem signifikanten finanziellen Nutzen bei den Kommunen und bei den Bürgerinnen und Bürgern führen. Das ist der Schlüssel eigentlich. Der Schlüssel auch jetzt schon, um die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Gemeinderäte dazu zu motivieren, jetzt in der Planungsphase überhaupt mitzumachen. Ja, sich in der Planungsphase einzusetzen. Ja, diese Fläche bei mir in der Gemeinde soll ausgewiesen werden, weil ich habe was davon. Diese Sicherheit müssen Sie bekommen und das möglichst kurzfristig. Wir müssen Kommunalinvestitionen ermöglichen. Der Bürgermeister hat eben gesagt, die sind finanzschwach, die sind unter Haushaltsaufsicht. Davon gibt es viele Kommunen und dann dürfen sie gar nicht investieren. Dafür brauchen wir Regeln, die das erlauben. Das können Bürgschaften sein, das können entsprechende Kredite sein, das kann das Engagement von kommunalen Unternehmen sein. Da haben wir verschiedene Vorschläge gemacht. Dafür gibt es Lösungen, die müssen jetzt angegangen werden. Planung und Genehmigung habe ich beschrieben. Das ist ja das, was auf Bundesebene jetzt auch gerade stattfindet und das muss auf Länderebene gespiegelt werden. Die Länder dürfen das natürlich nicht ausbremsen, sondern müssen dem Schub und der Intention, die da von Bundesebene kommt, ergänzen und unterstützen. Solarpflicht habe ich schon angesprochen. Und letzten Endes bei den Flächen, bei den knappen und immer knapper werdenden Flächen, spielt es natürlich eine Rolle, dass wir die so effizient wie möglich einsetzen. Das heißt, wir müssen eine Mehrfachbelegung hinkriegen und eine Mehrfachnutzung. Ja, agrarische Nutzung und Erneuerbare, Wind und Sonne. Ja, Agri-PV ist so ein Stichwort. Das sind Themen und auch die Moorböden, wenn die wieder vernässt werden, auch dort können Erneuerbare hin, auch dort kann Biomasse angebaut werden, die man für verschiedene Nutzungen nutzen kann. Und dann haben Sie Mehrfachnutzung, Koppelnutzung, haben Sie auch mehrere Einnahmemöglichkeiten, mehrere Geschäftsmodelle und verbrauchen in Summe weniger Fläche. Das kann für alle Beteiligten wichtig sein. Und am Ende des Tages, wenn wir für andere Dinge Sachen anbauen als für Tierproduktion, dann haben wir enorme Flächengewinne zu verzeichnen. Also natürlich ist auch die Frage der Fleischproduktion und Tierhaltung hier gekoppelt mit der Frage, wie viele Flächen haben wir eigentlich in Zukunft zur Verfügung. So, und damit komme ich zum Schluss. Wir haben gesehen, Brandenburg ist noch weit weg von dem Klimaneutralitätspfad und wir müssen in allen Sektoren dringend Maßnahmen ergreifen. Da kann sich keiner wegducken und es müssen auch alle Sektoren jetzt politisch in die Pflicht genommen werden. Ja? Und das Prinzip, was auf Bundesebene gerade vereinbart wurde, die Sektoren können sich wegducken hinter dieser Aussage, wir können ja untereinander ausgleichen, das funktioniert nicht, weil es hat kein Sektor was übrig. Ja, das muss einfach klar sein. Und wir haben auch nicht mehr die Zeit, darauf zu warten, dass irgendeiner dann mal in 10 Jahren in die Puschen kommt. Der Klimaplan ist im Moment in Brandenburg das zentrale Instrument, dass wir Ziele jetzt schon vereinbart haben, auch Sektorziele. Das ist sehr, sehr positiv. Wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen. Wir als Gutachter empfehlen tatsächlich ein Landesgesetz, weil wir die Legislatur natürlich überdauern müssen. Ein Gesetz ist dauerhafter als eine Regierungsvereinbarung, wenn dann die Regierung wechselt. Wir brauchen mit Ausrufezeichen Personal, Finanzen, Beratung. Diese Beratung kann eine Klimaschutzagentur sein, die wir heute noch nicht haben. Also eine breiter aufgestellte, mit mehr Aufgaben, mit mehr Zuständigkeit, mit mehr Impact in der Fläche, als es heute die Energieagentur ist. Die muss also um die Klimaschutzthemen erweitert werden. Fachkräfte habe ich angesprochen. Und Beteiligung muss natürlich sowohl was Prozesse angeht, was die Entwicklung von Maßnahmen angeht, aber am Ende auch finanzielle Beteiligung heißen. Diese Maßnahmen müssen das Ziel erreichen. Ja, also Maßnahmen, die nicht zur Klimaneutralität am Ende führen, damit können wir uns nicht mehr zufrieden geben. Und wenn aus unserem Gutachten, was genau so aufgestellt ist, dass die Maßnahmen, die da drin stehen, da ist keine Überschussmaßnahme drin, sondern die Maßnahmen in Summe führen uns zur Klimaneutralität. Und wenn dann gesagt wird, diese und jene und welche wollen wir nicht, dann muss sichergestellt werden, dass mit anderen Maßnahmen trotzdem die Klimaneutralität erreicht wird. Sonst werden wir das Ziel nicht erreichen. An dieser Stelle muss das Thema Sozialverträglichkeit natürlich aufgerufen werden. Das ist die Krux, die wir im Moment zu bewältigen haben. Viele der Maßnahmen müssen unter der Brille der Sozialverträglichkeit mit betrachtet werden, was nicht bedeutet, dass es allen hinterher besser geht, sondern dass es für alle erträglich ist. Ja, das ist, glaube ich, was man und das betrifft die unterschiedlichen sozialen Gruppen in unterschiedlicher Art und Weise. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die man mit der Bundesebene zusammen angehen muss. Der Kohleausstieg, das habe ich Ihnen gezeigt, ist der maßgebliche Impact. Für unsere Studie war es jetzt nicht so relevant. Wir mussten uns jetzt nicht um die Jahreszahl streiten, weil wir haben das Jahr 2030, wo wir davon ausgehen, sie sind noch drin, weil ansonsten müsste man sie 29 schon rausnehmen. Das halte ich aus gegenwärtiger Sicht für unrealistisch. Ab Ende des Jahres 30 sind sie sozusagen in der Bilanz eh noch sichtbar. Wir haben empfohlen, Anfang der 30er Jahre muss spätestens damit Schluss sein. Und dann haben wir am Ende natürlich den thematischen Zusammenhang, dass wir ein solches Ziel nur hinbekommen. Also dieses Anfang der 30er Jahre hat maßgeblich mit dieser Budgetthematik zu tun, damit, dass wir eben insgesamt runterkommen müssen und nicht Jahr für Jahr eben diesen Ausstoß immer noch wieder mitschleppen und damit einfach kumulativ eine Riesenausstoßmenge dann saldieren. Wir wissen aber, das funktioniert nur, der Ausstieg aus der Braunkohle funktioniert nur, wenn wir rechtzeitig die Erneuerbaren und die Flexibilität, ich will da jetzt nicht nur Wasserstoff nennen, sondern die Erneuerbaren und die Flexibilität hochgefahren haben. Das ist die Bedingung, ja, das ist sozusagen der Kardinalschlüssel, um aus der Kohle rauszukommen. Dafür müssen wir alles in Bewegung setzen, dass das klappt und dann schaffen wir das auch mit dem Ausstieg. Und dafür nochmal die Wiederholung, gehen wir davon aus, dass die größtmögliche finanzielle Beteiligung ein wichtiger Schlüssel ist. In dem Sinne, ich habe jetzt die Zeit nicht im Blick. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr gesprengt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.